HR Info im Gespräch.
Mit Thorsten Schäfer-Gümbel, Chef der hessischen SPD und künftiger Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl. Er ist der erste Mann bei den hessischen Sozialdemokraten. Parteichef, Fraktionsvorsitzender im Landtag und in den kommenden 2 Jahren Spitzenkandidat bis zur nächsten Landtagswahl. Das Ziel, die SPD an die Regierung führen. Wie will Thorsten Schäfer-Gümbel dieses Ziel erreichen? Und welche Führungsqualitäten bringt der SPD-Frontmann mit? Thorsten Schäfer-Gümbel im Gespräch mit hr-info-Landtagskorrespondentin Sabine Hart und hr-info-Redakteur Oliver Günther.
Herr Schäfer-Gümbel, wir wollen heute mit Ihnen über Führung sprechen. Und wir haben uns deswegen für den Anfang der Sendung ein kleines Experiment ausgedacht. Wir sind jetzt hier im Studio des hr in Wiesbaden. Und da gibt es 3 Mikrofone, es gibt 3 dazugehörige Stühle. Ich habe auch 3 Gläser Wasser hingestellt, alles ganz gleichberechtigt. Und wir wollten Sie bitten, zu entscheiden, wo möchten Sie gerne sitzen.
Ich nehme die Mitte.
Warum?
Weil ich da immer sitze.
Wie kommt es?
Ja, das hat einfach was damit zu tun, dass man sowohl rechts und links sieht, was passiert und sich besser darauf einstellen kann. Das ist einfach, wenn man das Spiel überblicken will, der beste Platz.
Dann würde ich sagen, nehmen wir Platz, nehmen Sie Platz, Herr Schäfer-Gümbel, in der Mitte.
Genau, das Glas Wasser habe ich schon angesprochen, machen Sie sich's gemütlich, dann geht's los.
Herr Schäfer-Gümbel, mal ganz grundsätzlich, wenn es um Entscheidungen geht, auch um politische Entscheidungen, sind Sie eher spontan oder haben Sie die Situation lieber unter Kontrolle und wägen Sie vorher gut ab? Wenn Sie sagen, Sie nehmen den mittleren Platz, um besseren Übersicht zu haben, besseren Blick über das Spielfeld zu haben, klingt das eigentlich so, als würden Sie es eher mit der Kontrolle halten?
Nee, es kommt sehr auf das Thema an. Also es ist wirklich sehr situationsabhängig, wie ich versuche, Führung auszuüben und auch zu pflegen. Es gibt Momente, da entscheide ich sehr emotional, sehr spontan.
Bei welchen zum Beispiel?
Ja, wenn ich den Eindruck habe, dass es um Fragen der Ungerechtigkeit geht. Und dann gibt es andere Themen, da überlegt man natürlich sehr lang, wie geht man damit um. Es gibt ein Thema, das mich gerade in diesen Tagen sehr beschäftigt. Das ist die Frage des Fluglärms in der Region. Wir haben als SPD immer klar gesagt, wir wollen den Ausbau des Frankfurter Flughafens, um Arbeit zu sichern, um die Wettbewerbsfähigkeit auch des Flughafens zu senken. Wir haben aber als Fraktion auch und als Partei immer auch gesagt, dass dieser Ausbau zwingend verbunden sein muss mit der Nachtruhe. Und das sind Themen, die können Sie nicht spontan beantworten.
Ich würde aber ganz gerne nochmal bei dem Moment bleiben, wo Sie sagen, es gibt Situationen, wo Sie spontan entscheiden. Was heißt in dem Moment spontan emotional, mit dem Risiko vielleicht auch überzureagieren?
Ja, sicher. Also das gab es auch. Es gibt Situationen, dort habe ich zu spontan und zu emotional reagiert. Da bin ich selbstkritisch genug. Wobei es auch meiner Gefühlslage dann entspricht. Und ich finde, auch das muss zulässig sein. Man kann nicht immer alles durchrationalisieren, durchdenken. Wir sind alles nur Menschen. Dazu gehört, dass man auch Emotionen hat, dass man dann auch entsprechend reagiert. Und deswegen stehe ich dazu auch ausdrücklich. Ich finde, es gehört zur Führung dazu, dass man auch emotional ist.
Wann ist Ihnen das zuletzt passiert?
Ja, zuletzt passiert es mir eigentlich in der Sarrazin-Debatte, dass ich in meinem Ärger in den ersten Momenten sehr scharf reagiert habe, ohne zu sehen, wie diese Debatte auch weitergeführt wird. Darüber ärgere ich mich dann im Moment, auch wenn mein Ärger über den Vorgang als solchen auch weiterhin Bestand hat. Aber das ist ein Punkt, wo man dann eher hätte einen kühlen Kopf bewahren müssen.
Damit der Hörer das nachvollziehen kann, müssen wir jetzt noch mal ganz kurz erklären, worüber Sie sich damals geärgert haben, bei sich persönlich.
Ja, es ging damals darum, dass Herr Sarrazin gesagt hat, dass die Intelligenz bei bestimmten Bevölkerungsgruppen schlechter entwickelt ist als bei anderen. Und ich finde, diese Form der Diskriminierung geht nicht. Man kann über Integrationsfragen rauf und runter diskutieren, aber das ist eine Form der Diskriminierung, die ich für nicht akzeptabel halte.
Führung, habe ich schon gesagt, ist heute unser Thema. Wir wollen wissen, was macht gute Führung aus? Und wir haben dazu Leute befragt, die sich mit Führung auskennen, zum Beispiel einen Lehrer. Heinz-Jürgen Krell ist der Leiter der Eleonorenschule in Darmstadt, ein Gymnasium dort, und er hat uns Folgendes gesagt.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit brauchen Kinder klare Grenzen, auch von mir als Lehrer. Aber auf der anderen Seite brauchen die auch das Vertrauen. Also sie müssen irgendwie merken, sie sind wichtig, sie sind auch zu etwas da. Und nicht nur, um das nachzumachen, was ich ihnen vorgemacht habe.
Herr Schäfer-Gümbel, erinnert Sie das ein bisschen auch an die Situation in Ihrer Fraktion und die Rolle in Ihrer Fraktion? Eine begrenzte Zahl von SPD-Abgeordneten, ähnlich wie in der Schulklasse, mit der Sie es fast täglich zu tun haben. Sie lächeln schon und Sie der Chef. Ist das so vergleichbar mit einer Führungsrolle, die ein Lehrer übernehmen muss?
Nein, das ist auch ein völlig anderes Hierarchieverhältnis. Ein Lehrer in einer Klasse hat eine völlig andere Rolle auszuüben als ein Fraktionsvorsitzender, der versucht natürlich aus einer Vielzahl von Abgeordneten eine Mannschaft zu bilden, die klar orientiert ist auf Themen, die Menschen bewegen, wo es darum geht, nach außen auch Orientierung zu geben, wenn Menschen nach Antworten suchen. Und da gibt es genügend Themen, die im Moment auf der Straße liegen. Insofern ist es nicht vergleichbar.
Der Lehrer hat eben gesagt, Schüler sollten auch das Vertrauen bekommen, Dinge selbst zu entscheiden, Lösungen zu finden. Lassen Sie konkurrierende Ideen zu?
Ja, das ist eines der ganz wesentlichen Elemente, die wir ganz am Anfang für uns verabredet haben. In einer solchen Fraktion muss jeder seine Idee einbringen können, muss den Platz bekommen, dafür seine Idee einzubringen, beziehungsweise wenn ihm eine Idee nicht sofort überzeugt, auch sagen zu können, das ist jetzt sozusagen etwas, wozu ich noch mal ein paar Stunden nachdenken möchte, dann werden solche Vorlagen auch zurückgestellt um eine Woche, damit man sich noch mal darauf vorbereiten kann. Also völlig andere Situation aus meiner Sicht. Aber natürlich gehört dazu auch Vertrauen. Vertrauen darin, dass wir an etwas gemeinsam arbeiten. Und genau das haben wir auch erreicht.
Wir hatten ja diese Woche im Landtag eine Debatte, die angestoßen war von der SPD. Und wir sind ja jetzt gerade in der Frage, welche Führungsrolle, wie füllen Sie die aus als Fraktionschef? Da ging es um die vermeintlichen Versäumnisse der Regierung. Und bei dieser Debatte haben wir Sie als Redner vermisst. Wäre es nicht die Rolle des Fraktionschefs gewesen, diese Attacke selbst zu reiten, sage ich mal salopp?
In dieser Situation war das überhaupt nicht angezeigt, dass ich dazu rede. Wir hatten das auch schon vor 14 Tagen verabredet, dass wir das nicht tun, sondern dass wir eine andere Reihenfolge machen. Das hat verschiedene Gründe. Einer der wesentlichen ist, dass es ein Bild nach außen gibt, dass auch die hessische SPD sehr stark auf mich fokussiert ist. Und wir gesagt haben, okay, wir schauen, dass das Team stärker in Zukunft wahrnehmbar wird. Das heißt auch, dass man Redner zulassen muss, andere Redner außer dem Fraktionsvorsitzenden, auch in Debatten, die öffentlich interessant sind. Und so haben wir uns auch heute auf diese Debatte vorbereitet. Und es gibt eine klare Entscheidung. Wir haben die zweite Lesung des Haushalts, das ist die Generaldebatte zum Haushalt. Das ist die Stunde der Opposition, wo die Opposition die Alternativen formuliert, die Angriffe auch auf die Regierung formuliert. Das ist die Stunde, wo der Fraktionsvorsitzende der SPD als der größten Oppositionsfraktion die Debatte eröffnet. Das ist der Ort, wo ich meine Punkte setzen werde. Es überrascht mich dann auch nicht, wenn an der Stelle über uns hergefallen wird. Das ist für uns nichts, an dem wir uns ausrichten.
Wir kommen gleich auf das Thema Team auch nochmal zu sprechen, aber wir wollen erst nochmal ein bisschen über Führung und was dazugehört nachdenken.
Wir haben noch jemand anderen gefragt zum Thema Führung, jemanden, der ähnlich wie ein Politiker Entscheidungen treffen muss. Gerade eben bei dem Lehrer ging es ja darum, wie man eine Gruppe führt. Jetzt geht es um das Thema Entscheidungen treffen und zwar durchaus auch in schwierigen Situationen, in schwierigen Lagen. Und wir haben dafür einen Bergführer gefragt. Peter Geier stammt aus dem Berg des Gardener Land, ist dort auch, Sie sagen sehr gut, ist dort auch als Bergführer tätig und er ist der Leiter der deutschen Bergführerausbildung. Aber bevor wir in den Ton vorspielen, möchte ich jetzt schon mal wissen, warum Sie sagen sehr gut.
Weil ich eine hohe Affinität zu Bergen habe. Ich komme nun mal gebürtig aus Oberstdorf, aus dem Oberallgäu. Ich bin sehr gerne in den Bergen und ich finde gerade, dass Bergsteiger eine sehr große Verantwortung haben für das Team, was sie führen in die Berge. Ich kann damit sehr gut etwas anfangen.
Bei dem Lehrer vorhin haben Sie gesagt, das ist nicht vergleichbar. Lehrer und Führung einer Fraktion, Bergführer und politische Führung klingt so, als hätte das schon mehr miteinander zu tun.
Auch das ist anders. Aber natürlich ist es so wie der Lehrer auch, der einen beeindruckenden Beruf hat, ist ein Bergführer auch eine Persönlichkeit mit enormer Verantwortung für das, was dort passiert. Und es nötigt mir einfach Respekt ab.
Jetzt wollen wir ihn aber auch hören, den Peter Geier, wie gesagt, Bergführer aus dem Berchtesgadener Land.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Ich sage immer so, meine Burschen in der Bergführerausbildung, jeder, der einigermaßen die Voraussetzungen mitbringt, der kann ein guter Führer werden. Aber die Spitzenführer, die werden geboren. Und das ist, glaube ich, nicht nur als Bergführer so, sondern allgemein unsere Führer, ob das jetzt in der Wirtschaft, Politik, oder wo auch immer ist, die werden geboren.
Herr Schäfer-Gümbel, was sind Sie? Ein guter Führer oder ein Spitzenführer, also einer, der zum Führen geboren ist?
Also wenn Sie sehen, woher wir kommen, welches Paket ich auf den Schultern hatte.
Sie meinen jetzt die SPD.
Was die SPD und was wir erreicht haben in den letzten 2,5 Jahren. Wir haben eine geschlossene Mannschaft. Wir sind inhaltlich auf der Höhe der Zeit. Dann kann ich als Partei- und Fraktionsvorsitzender nur mit großem Stolz ausdrücken, das war eine super Mannschaftsleistung, die wir da hingekriegt haben. Das hat natürlich auch was mit Führung zu tun, weil sie es natürlich ein bisschen vorleben. Und deswegen würde ich schon sagen, ich gehöre in die Abteilung der Spitzenführung. Und das gilt im Übrigen auch für die Bemerkung zum Thema, ist man geboren dafür oder nicht? Weil es gibt in der Tat einen Unterschied zwischen Leuten, die Politik nur verstehen als einen Job, als Management, als einen Platz, an dem man Geld verdient und versucht, ein paar Sachen zu managen, oder Leute, die wirklich etwas verändern und gestalten wollen. Und ich zähle mich eindeutig zur zweiten Kategorie. Deswegen sage ich immer, Politik ist für mich auch Berufung. Es gibt viele Themen, die mich umtreiben, die ich vorantreiben will, die ich gestalten will, die mich ungeduldig machen, mit Blick darauf, welche Verhältnisse wir vorfinden. Und deswegen sage ich eindeutig, ja, Spitzenkraft, was Führung angeht. Und es ist auch eine Frage von Berufung.
Von Berufung, aber man muss auch dazu geboren sein. Würden Sie diesem Teil der Aussage von Peter Geier, dem Bergführer, auch zustimmen?
Das gehört ja im übertragenen Sinne dazu. Das ist ja sozusagen zwei Seiten einer Medaille.
Was sind dann die Kriterien, was sind diese Qualitäten, von denen Sie sagen, das ist mehr als Beruf, das ist Berufung? Also der Teil, wo Sie sagen, ja, da muss man wirklich ein Stück für geboren sein. Was sind das für spezifische Qualitäten?
Es ist genau das, was ich eben gesagt habe. Es muss erkennbar sein, dass jemand etwas verändern will und nicht nur in einem Parlament sitzt, um seine Zeit tot zu sitzen, sich im Machterhalt zu ergehen, ohne jede Idee zu sein, etwas zu verändern, sondern wenn Sie Politik vorantreiben wollen als Berufung, dann gilt es einen Gestaltungsauftrag. Bei mir ist das beispielsweise beim Thema Bildung so. Mit meiner Bildungsbiografie, mit meinen eigenen Erlebnissen bin ich nach wie vor tief davon geprägt, Ungerechtigkeiten im Bildungssystem zu bekämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ein Bildungssystem aufzubauen, in dem Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit eine ernste Chance haben, um nur ein Thema zu nehmen.
Warum ist das Thema Bildung für Sie eine Herzensangelegenheit, wie Sie es gerade gesagt haben?
Erstens, weil es natürlich viele persönliche Erlebnisse gibt, auch Erfahrungen, wie unser Bildungssystem heute immer noch darauf ausgerichtet ist, die Unterschiede der sozialen Herkunft nicht auszugleichen. Also wenn eine
Sie haben ja gerade eben von eigenen Erfahrungen auch gesprochen. Ja. Was sind das für eigene Erfahrungen?
Nee, die Kurzfassung ist, ich komme aus einem Stadtteil, der nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens liegt, der Gießener Nordstadt. Ich war nach der Förderstufe in Mathematik im A-Kurs und in Englisch im B-Kurs und bin damit auf den Realschulzweig meiner Gesamtschule eingestuft worden. Und alle meine Klassenkameraden mit derselben Kurskombination, die allerdings von der anderen Seite der Bahnlinie kamen, aus der einen Familienhaussiedlung, die sind mit derselben Kurskombination auf den Gymnasialzweig eingestuft worden. Und wenn ich damals nicht durch Zufall einen Realschullehrer gehabt hätte, der nach 6 Wochen gesagt hat, eigentlich müsste ich auch auf den Gymnasialzweig, und nach Hause zu meinen Eltern gegangen ist, um ihnen zu sagen, ich soll diesen Weg gehen, und meine Eltern dann nach einer langen Diskussion diesen Weg freigemacht hätten mit vielen Entbehrungen, die damit auch verbunden waren, weil es gab 2 klare Ansagen meines Vaters. Die erste war, wenn du diesen Weg jetzt gehst, dann bringst du ihn auch zu Ende. Und der zweite war klar in Richtung meiner 3 Geschwister, wenn mein Ältester, also bezogen auf meinen Vater, jetzt den Gymnasialweg einschlägt, steht dieser Weg den anderen 3 nicht offen.
Weil?
Ich habe 1989
Warum?
Abitur gemacht und meine Geschwister haben diese Chance nicht gehabt, weil es nicht zu bezahlen war. Ich komme aus Verhältnissen, wo Bildung kostet Geld, längere Bildung kostet deutlich mehr Geld, und wir hatten dieses Geld schlicht und einfach nicht, und deswegen war klar, einer kann, einer darf, aber danach kommt keiner. Und das sind Sachen, die treiben mich um, das gibt es bis heute. Wir erleben das immer wieder, in jeder PISA-Studie wird das wieder bestätigt, und das ist ein Punkt, der mich unglaublich zornig macht und mich antreibt, in der Bildungspolitik zu anderen Regelungen zu kommen, weil so etwas darf nicht mehr passieren, dass die Karriere eines Kindes, die Chancen eines Kindes entweder das Ergebnis von Zufällen oder von Preisen anderer sind, in meinem Falle sogar von beiden.
Wenn es Ihnen ein persönliches Anliegen ist, und das haben Sie ja eben sehr eindeutig auch beschrieben, warum hört man dann von Ihnen, wenn die SPD Hessen, die Fraktion des Hessischen Landtags über Bildung spricht, so wenig und das wird anderen Menschen überlassen, anderen Abgeordneten überlassen, zu diesem Thema zu sprechen?
Weil wir eine bildungspolitische Sprecherin haben, die mit Heike Habermann, die eine unglaublich gute Fachfrau ist für dieses Thema, und wir ausdrücklich nicht alles auf eine Person konzentrieren wollen. In den großen programmatischen Reden, wie zum Beispiel in der zweiten Lesung des Haushaltes, wenn es um die Generalabrechnung mit der Landesregierung geht, wird Bildung natürlich ein zentraler Bestandteil. In meiner Grundsatzrede auf dem Parteitag wird Bildung ein zentrales Thema sein. Aber die Fachpolitik ist auch dort zu verorten, wo sie hingehört, nämlich auf die Fachebene.
Aber kann man das denn tatsächlich trennen? Sie sind Spitzenkandidat der SPD, wenn es in den nächsten Landtagswahlkampf geht. Sie sagen, Bildungspolitik ist mein Thema. Sie haben auch vor kurzem im Interview gesagt, dass Bildungspolitik wahrscheinlich das entscheidende Thema sein wird bei der nächsten Landtagswahl. Und da sagen Sie, wir haben eine sehr gute Fachfrau und der überlasse ich da das Feld?
Es geht nicht. Wir haben Fachthemen und Fachgebiete. Und wenn sich so etwas wie ein Team entwickeln soll, dann müssen Sie das zulassen. Das ändert nichts daran, dass der Spitzenkandidat immer und immer wieder zu diesen Themen auch das Wort ergreifen wird. Aber das ist eben auch die Kunst von Führung, zuzulassen, dass ein Team erkennbar wird.
Aber glauben Sie nicht, dass der hessische Wähler, den Sie ja gewinnen wollen, für sich, für Ihre Partei, dass der gerade in Zeiten, wo ja Wahlkämpfe auch immer stärker auf Personen zugeschnitten werden, dass der wissen will, was kaufe ich denn, wenn ich Thorsten Schäfer-Gümbel wähle? Was ist denn dann mit G8, G9? Was ist denn dann mit dem Gymnasium oder der Gemeinschaftsschule oder der Gesamtschule?
Natürlich will er das wissen, das wird er auch erfahren, weil ich in den nächsten 2 Jahren genau über diese Fragen immer und immer wieder reden werde. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich irgendwann in eine Situation kommen, dass Sie mich fragen, Herr Schäfer-Gümbel, warum erzählen Sie uns das zum Thema Bildung jetzt schon wieder? Sie werden es wahrscheinlich nicht mehr hören können.
An dem Punkt sind wir noch nicht, Herr Schäfer-Gümbel. Lassen Sie uns jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Sie haben schon gesagt, G8, das will die SPD am liebsten lieber heute als morgen rückgängig machen, soll zurückgekehrt werden zur G9. Anderer Punkt. Wenn die SPD tatsächlich den Ministerpräsidenten stellt oder die nächste Regierung zumindest anführt, was passiert mit den Gymnasien in Hessen? Haben die eine Zukunft? Werden die abgeschafft?
Natürlich haben sie eine Zukunft. Wir haben ein Bildungsgesetz vorgelegt. Das ist ja der große Vorteil. Bei der hessischen SPD kann man heute schon sehen, was wir danach machen wollen. Wir haben ein Bildungsgesetz in den Hessischen Landtag eingebracht, in dem es klare Antworten auf diese Fragen gibt. Wir sind der Auffassung, dass wir längeren gemeinsamen Unterricht brauchen. Wir sind der Auffassung, dass Kinder mehr Zeit zum Lernen brauchen, dass wir uns mehr Zeit für Kinder nehmen müssen. Gerade die Einführung von G8, so wie es in Hessen gemacht wurde, ist nach wie vor ein Desaster, bildungspolitisch ein Desaster. Deswegen haben wir dazu andere Vorstellungen. Wir werden nicht zulassen, dass wir in dieser Frage wie in allen anderen auf eine Schulstrukturreform reduziert werden. Das werden Irmer und Co. versuchen, also Unionspolitiker werden das versuchen.
Bildungspolitische
genau.
Sprecher der CDU.
Aber wir werden das nicht zulassen.
Also Bestandsgarantie fürs Gymnasium.
Es wird keine staatliche Zwangsbeklüppung von oben geben. Wir brauchen keine Wiederholung von Debatten, die wir lange, lange hatten, sondern wir brauchen Klarheit und Orientierung. Ich weiß auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die vielen Reformen überdrüssig sind. Das kann ich verstehen. Aber bei dem, was wir im Bildungssystem zu tun haben, kann ich Ihnen nicht versprechen, dass es keine Reform mehr geben wird.
H-Info im Gespräch heute mit Thorsten Schäfer-Gümbel, designierter Spitzenkandidat der SPD für die nächste Landtagswahl. Herr Schäfer-Gümbel, wir reden heute über Führung, über politische Führung. Lassen Sie uns mal über Ihr Ziel reden, Ministerpräsident zu werden und wie Sie das erreichen wollen. Wo sehen Sie im Rahmen Ihrer Spitzenkandidatur Ihre Hauptbühne oder Ihre Hauptbühnen? Bierzelt, Marktplatz oder der Hessische Landtag?
Alles drei, weil es wird, also dieses Auseinanderspielen funktioniert nicht. Sie erreichen, Sie haben im Hessischen Landtag als Fraktionsvorsitzender bestimmte Aufgaben. Die werden nicht dadurch weg sein, dass man jetzt zusätzlich Spitzenkandidat für die hessische SPD ist. Das heißt, ich habe meinen Auftrag im Hessischen Landtag zu erfüllen, meine Aufgabe. Und es gibt daneben eine Vielzahl von Orten, in denen ich mit den Menschen in diesem Land ins Gespräch kommen will. Das ist das Bierzelt, das ist der Marktplatz, das ist das Dorfgemeinschaftshaus, das ist das Feuerwehrgerätehaus. Es ist allerdings auch der Flughafen, der Chemiebetrieb, es sind die kleinen Handwerksunternehmen und es ist auch der Bauernhof, weil all das zusammen ist Hessen und es gilt dann im Übrigen auch abschließend für die Chefetagen von deutscher Börse, solange sie noch eine deutsche Börse ist, und für die Banken und Finanzplätze.
Dann frage ich ganz kurz mal nach, auf welcher Bühne, glauben Sie denn, können Sie sich am besten präsentieren?
Ich glaube, dass ich mich auf allen Bühnen sehr wohlfühle.
Wir haben gesagt, wir wollen auch gerne nochmal das Team anschauen, was hinter Ihnen steht, was Sie unterstützt. An wie viele denken Sie da? Sie wollen ein Regierungsteam aufstellen? Wie viele sind das?
Das ist alles noch überhaupt nicht entschieden. Wir sind im Moment überhaupt noch nicht in der Situation und in der Zeitphase, wo wir über ein konkretes Team reden. Das Team, das wir im Moment haben, besteht aus vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielen Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen, dem Landesvorstand, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die derzeit nicht im Hessischen Landtag sind, die beispielsweise auf der kommunalen Ebene aktiv sind oder auch in Vereinen, Verbänden und Gewerkschaften.
Können Sie ein paar Beispiele nennen, nur einige wenige vielleicht?
Nein, das werde ich genau nicht, weil jede Namensnennung sofort das Problem produziert, dass daraus einzelne Schlagzeilen werden. Genau das wollen wir nicht.
Dann nenne ich jetzt mal ein paar Namen. Sie haben einen Generalsekretär, Michael Roth, der ist Mitglied des Bundestags. Der ist also weit weg in Berlin und nicht in Hessen. Sie haben eine stellvertretende Landesvorsitzende, das ist Gisela Stang, das ist die Bürgermeisterin von Hofheim.
Drei stellvertretende Landesvorsitzende.
Gut, ich nehme jetzt mal Sie raus, damit wir nicht zu viele Namen haben. Sie ist sehr verwurzelt in der Kommunalpolitik und auch relativ weit weg derzeit noch von der Landespolitik. Was ist mit diesen beiden?
Das sind zwei sehr wichtige Kolleginnen und Kollegen. Sie wären auch ansonsten nicht in diesen Funktionen. Ich teile übrigens Ihre Bemerkung überhaupt nicht, dass Gisela Stange und Michael Roth weit weg aus der Landespolitik sind. Ganz im Gegenteil. Michael Roth vernetzt im Höchstmaß und mit hoher Effizienz die bundes- und die landespolitischen Themen. Genau deswegen haben wir uns damals als hessische SPD für diese Aufstellung auch entschieden, weil wir das für einen unserer Schwachpunkte gehalten haben, dass wir viel zu wenig auch in Berlin präsent sind. Und das gilt auf der anderen Seite, gerade was den Namen Gisela Stang angeht, auch für die kommunale Seite, die natürlich mit ihren Themen total eng an den Landesfragen dran ist. Michael Roth, um nochmal zurückzuspringen, ist gleichzeitig europapolitischer Sprecher der Bundes-SPD. Das ist für uns und den Finanzplatz Frankfurt ein irre wichtiges Thema, ein irre wichtiger Zusammenhang, den wir ganz bewusst entwickelt haben, weil wir auch über den Tellerrand hinausgucken wollen. Und ich glaube, dass uns mittlerweile einige um diese Aufstellung auch beneiden.
Apropos über den Tellerrand hinausschauen, gibt es Überlegungen für dieses Regierungsteam, wieder jemanden von außen reinzuholen, also außerhalb Hessens, also vergleichbar vor der letzten Landtagswahl, Hermann Scheer, damals der energiepolitische Berater der SPD. Ist sowas möglich oder schließen Sie das aus?
Ich schließe das natürlich überhaupt nicht aus. Wenn ich sage, wir denken darüber nach und werden das in den nächsten anderthalb Jahren entwickeln, dann ist diese Option ausdrücklich eine der möglichen.
Auf wen zählen Sie am meisten bei dem, was Sie jetzt angehen, nämlich Ministerpräsident von Hessen werden?
Ich verstehe die Frage nicht.
Wer ist Ihr stärkster Partner an Ihrer Seite?
Innerhalb der eigenen Partei und Fraktion? Oder als Koalitionspartner oder
lassen wir es mal offen.
Interessant, dass Sie diese ganzen Möglichkeiten.
Ihre Frage war sehr offen formuliert. Und
ich habe was im Kopf, das haben Sie jetzt noch nicht erwähnt.
Ich habe gelernt, man muss wissen, wie die Frage lautet, dann kann man auch eine Antwort geben.
Das mag sein. Ja, ich hatte jetzt an Ihre Frau gedacht zum Beispiel. Sie waren ganz woanders unterwegs.
Ich war ganz woanders. Aber es ist so, ich bin ja auch schon in den letzten Tagen gefragt worden, ob es irgendwann Momente gab, wo ich über die Frage nachgedacht habe, ob das der richtige Weg ist. Und es gilt wie beim letzten Mal, es gibt in der Tat jemanden an meiner Seite, das ist meine Frau, die ein absolutes Vetorecht gehabt hätte und hat für diese Entscheidung. Sie trägt das mit und das ist die Voraussetzung dafür, dass es erfolgreich sein kann. Dafür bin ich auch sehr dankbar.
Das war HR Info im Gespräch mit dem hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Alle Informationen auch auf hrinforadio.de.